Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Ah, so. Das ist genau wie ich mich fühle. Mach das nochmal.
Ja, stimmt. Genau. Hallo lieber Tommy, hallo liebe Nachtschwärmer, willkommen zu einer neuen Folge von Okkult, die ja etwas verzögert ist, wieder mal.
Ich muss mich entschuldigen. Es liegt an mir. Wie man vielleicht ein bisschen raushört, bin ich nur so eine kleine Schnupfmaus. War tatsächlich eine Woche krank. Eine Woche, was extrem untypisch ist für mich. Wie man so schön sagt, mich hat's erwischt. So mit Schüttelfrost. Übrigens, ich muss kurz was zum Thema Schüttelfrost sagen. Es klingt ein bisschen komisch, aber ich finde Schüttelfrost ganz geil.
Kann ich mich nicht damit identifizieren.
Naja, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum, aber so dieses eingemurmelt und so zittrig, aber irgendwann schwenkt es über in absolute Mulmigkeit.
Eingemurmeltkeit. Das stimmt, ja.
Aber natürlich ist ganz schön scheiße. Also es tut mir irrsinnig leid. It's on me, dass wir so verspätet rauskommen. Sebi war wie immer extrem geduldig mit mir. er lacht zwar jetzt, aber nein, also sorry.
Was ich drauf gekommen bin, ist, aber vielleicht ist es eh bei vielen so, jetzt wo ich wieder regelmäßiger tätowieren gehe, dass ich eigentlich diese Schmerzen empfinde ich nicht als unangenehm.
Du hast da gerade so eine geile Glänzen in den Augen.
Ja, ist vielleicht irgendwie leicht masochistische Ader offensichtlich oder so. Heute ist die zweite Episode von unserem neuen Format Druidische Astrologie. Bäume, Tiere und altes Wissen. Und diesmal, Tommy und liebe NachtschwärmerInnen, geht's um die Eberesche.
Ja, natürlich.
Und den dazugehörigen Begleiter, den Kranich.
Ein Dream Team. Wie wir es kennen.
Sagen dir beide was, oder?
Entschuldigung.
Naja, Eberesche hat ja mehrere, wir kommen dazu mehrere Namen. Deswegen weiß ich nicht, ob Eberesche jedem bekannt ist. Die Eberesche ist jedenfalls im druidischen Kreis für den Zeitraum vom 21. Januar bis 17. Februar eingeteilt. Sie gilt als Schutzbaum und als eine Art stille Wächterin gegen alles, was sich ungebeten nähert. Und der Kranich wiederum ist ein Vogel der Wachsamkeit, der Übergänge und des verborgenen Wissens. So viel mal dazu. Und wenn wir uns das anschauen, fallen wir hier natürlich ziemlich genau in den Zeitraum des Wassermanns. Wie auch davor, nicht ganz genau, aber zum Großteil. Mhm. Und auch wenn das heute wieder eine Plauderfolge ist, hier kommt wie immer unsere
Triggerwarnung.
Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, wenn du dir Bild 1 anschaust, dann siehst du mal, wie so eine Eberesche aussieht.
Mhm. Buschig.
Ja, das ist schon eine sehr gute Beschreibung. Hierzulande wird sie ja auch vor allem Vogelbeere genannt. Auf den ersten Blick ist es jetzt kein Baum, der jetzt große Ehrfurcht auslöst oder ähnliches, ne, sag ich jetzt mal.
Na, finde ich auch nicht. Es wirkt eher wie baumiges Gestrüpp.
Aber sie ist ein erstaunlich vielschichtiger Baum. Und ihr wissenschaftlicher Name lautet Sorbus aucuparia. Im Englischen wird sie auch Mountain Ash genannt, obwohl sie gar keine Esche ist. Sie gehört auch nicht zu den Ölbaumgewächsen wie die Esche, sondern eben zu den Familien der Rosengewächse. Und dass man sie trotzdem Mountain Ash nennt, liegt vor allem an ihren gefiederten Blättern, die auf den ersten Blick eben an Eschenlaub erinnern. Dieses Bild sagt schon viel über den Standort der Esche aus, weil sie ist ein Baum, der sich anpasst. Man findet sie an Waldrändern, an felsigen Hängen, in Berglagen. Hier ist auch ein bisschen so ein Hang und Wasser. Mhm. Also du siehst, sie ist auch, ich sage schon ein Wort, das du dir merken kannst, Grenzbaum.
Oh.
Dazu kommt, dass die Eberesche ökologisch viel nützlicher ist, als ihre zarte Erscheinung jetzt einmal vermuten lässt. Sie gilt nämlich auch als Pionierbaum. Sie kann Hänge und Böden stabilisieren und wird in Europa sogar im Zusammenhang mit Bodenschutz und Erosionsminderung eingesetzt.
Also bodenständig.
Schönes Wort, ja. Auch die Früchte der Vogelbeere wurden schon immer traditionell medizinisch genutzt. In Österreich auch oft gekocht oder verarbeitet. Zum Beispiel
zum Schnaps.
Genau, Marmeladen oder Vogelbeerschnaps.
Ich glaube, ich habe noch nie Vogelbeermarmelade gegessen.
Nein, ich auch nicht. Ich habe es gelesen. Dass
Schnaps getrunken, aber...
Genau, den Vogelbeerschnaps, der ist mir wohl bekannt.
Ja.
Aber die Marmelade bin ich auch noch nicht in den Genuss dazu gekommen. In der keltischen und besonders auch in der schottischen und irischen Folklore gilt sie als einer der wichtigsten Schutzbäume überhaupt. Zweige der Eberesche wurden über Türe gehängt, an Ställe gebunden oder mit einem roten Faden zu kleinen Schutzamuletten verbunden.
Gibt es das nicht bei uns auch irgendwo? Jetzt, wo du sagst, ist hier irgendwie gerade vor meinem Auge so Vogelbär-Dinger irgendwo aufgehängt. Ich sehe das irgendwie, ich sehe das vor mir, dass ich das irgendwo hängen gesehen habe.
Es kann aber gut sein, weil es ist eben gegen böse Geister, Feenwesen, gegen das böse Auge. Also tatsächlich kann das sehr gut möglich sein, dass das auch hierzulande bekannt ist. Und man glaubte, dass die Eberesche nicht einfach nur schützt, sondern dass sie eben aktiv Grenzen setzt bezüglich was spirituell gesehen jetzt hinein darf und was nicht. Mit dieser Eberesche kannst du wirklich Grenzen ziehen.
Okay.
Was ganz cool ist. So wie mit Salz ein bisschen. Und das ist auch schon, jetzt habe ich es schon oft gesagt, das Wort, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist der archetypische Baum der Grenzen. Das, was du angesprochen hast, diese Amulette, das ist sogar sozusagen historisch unter Anführungszeichen dokumentiert, dass die schon lange gegeben hat und auch oft verwendet worden sind. Nämlich im Pitt Rivers Museum in Oxford bewahrt man solche kleinen Schutzamulette aus Ebereschenholz auf und tut die auch ausstellen. Das sind so fein gedrehte Schleifen und gefaltete Holzformen. Du kannst hier mal Bild 2 anschauen. Das ist direkt ein Bild aus dem Museum.
Ah ja, ein schöner Schaukasten.
Genau, und wenn du da die Kreuze einerseits, die da sind, wahrnimmst, aber vor allem diese Schlaufen so rechts oben.
Mhm.
Das hat man auch in verschiedensten britischen Inseln gefunden. Das war über Türen, über Feuerstellen und eben um Schwellen zu schützen und böse übernatürliche Dinge fernzuhalten. Werden auch mit seinem roten Faden gebunden und eben manchmal auch zusätzlich mit roten Bären der Eberesche versehen. Das ist das, was du eigentlich angesprochen hast, wo du auch gesagt hast, du hast so ein Bild im Kopf mit so Bären. Ja. Also auch diese Form gibt's tatsächlich.
Mhm.
Und interessant finde ich auch der rote Faden, erinnerst du dich? Stefan Kokovic, schon wieder mal die Folge, der hat ja auch gesagt, gerade im slawischen Bereich gilt ja auch der rote Faden, um böse Dinge abzuhalten.
Stimmt, da gibt's ja diese, an diesem Antrag diese Armbändchen, diese roten.
Genau, genau. Ja, also auch wird es sicher kein Zufall sein, dass man hier auch wieder einen roten Faden verwendet hat. Zieht sich durch.
Ja, wie ein roter Faden.
Übrigens, das war Folge 42, falls ihr danach hören wollt, die Vampir-Folge. Und solche Kreuze wurden dann nicht nur im Haus angebracht, sondern in Taschen verstaut, an Tieren gebunden. Das hat schon wirklich seinen Weg in den Alltag damals gefunden, sage ich jetzt einmal. Ja?
Mhm.
Passend bei der Eberesche ist natürlich auch, dass ihre Früchte rote Beeren sind. Das wäre Bild 3. Dann siehst du mal die Vogelbeere. Du siehst, hier kommen schon viele Schutzsymboliken zusammen.
Mhm.
Und wenn man die Vogelbeere von unten betrachtet, erkennt man an ihrem Ende eine kleine fünfzackige Sternform. Botanisch ist das noch natürlich nichts Übernatürliches, aber symbolisch wurde das dann so gedeutet, dass das ein Pentagramm ist. Und das Pentagramm wiederum ist ja ein uraltes Schutzzeichen, das für Ordnung, Symmetrie und Abwehr steht.
Aber weißt du, was ich ganz lustig finde? Dass ein Baum, dessen Früchte für Menschen ja roh unverzehrbar sind, diese Schutzsymbolik bekommt. Weil wenn ihr die Beeren isst, speibe ich.
Ja.
Dann, oder,
aber da geht es ja um das Spirituelle, nicht,
oder
um
gack mir
an. Nicht um das Physische. Sie wehrt uns physisch ab, aber spirituell kann sie uns schützen, so würde ich das jetzt mal sagen. Aber du hast recht.
Gut argumentiert.
Dadurch, dass wir uns hier jetzt nicht in diesem kulinarischen Bereich bewegen, würde ich mal sagen, dass es eher darauf abzielt.
Okay.
Und weil die Farbe passt, das Symbol passt und du sollst sie eben ja auch nicht essen.
Ja, okay. Ja, stimmt. Okay, so gesehen.
Du musst also schon draus Amulette machen.
Und ja.
In okkulten und volksmagischen Traditionen wird dieser Baum jetzt sozusagen auch als natürliches Siegel verstanden, als eine Art lebender Talisman. Die Pflanze an sich, wenn man sie richtig verarbeitet, heilt ja auch.
Absolut.
Also so ist es ja nicht.
Gegen Husten, ich jetzt braucht.
Und dann haben wir wieder das Ogma, ein altes irisches Schriftsystem. Das ist diese Schrift, wenn du dich erinnerst, die hatten wir schon bei der Birke. Und dort wird die Eberesche mit dem Zeichen Lewis, schreibt man. Aber ich habe nachgeschaut, man spricht irgendwie so Lü oder Lusch aus, so altirisch. Das kann ich natürlich nicht. Was gefällt uns besser, Lü oder Lusch?
Lü irgendwie. Lü ist einfacher.
Ja.
Lü.
Wahrscheinlich heißt Lü. Lü, ja wahrscheinlich oder so. Nein, wir sagen jetzt Lü, weil es besser ist. Lü ist der zweite Buchstabe in dem Ogma-Alphabet.
War Birke nicht der erste?
Nee, genau, richtig.
Ich mir merke, oder?
Ja,
bist du schon stolz auf
mich? Ja, bin ich stolz auf dich. Aber ich glaube, das wird uns jetzt sowieso so verfolgen, dass einfach 1, 2, 3 nicht weitergeht. Also, ich meine, einerseits bin ich stolz, weil ich habe auch, wie ich es niedergeschrieben habe, war ich auch so, wow. Dachte ich mir, okay, andererseits, wahrscheinlich ist das einfach das Alphabet, wir werden jetzt immer so weitergehen.
Okay.
Aber es ist schon schon wirklich sehr interessant, dass bei dieser alten irischen Schrift Bäume so stark mit dem Alphabet verbunden worden sind. Also das ist ja wirklich interessant. Mhm. Das ist auch dein Bild 4 jetzt hier, da kannst du dir das mal anschauen, das Zeichen.
Ja, gibt nicht viel zum Sagen dazu.
Da steht auch wieder der Name und dass es für Protection, also für Schutz steht. Und ja, das Siegel ist halt jetzt unspektakulär. Aber wenn man Runen oder Ähnliches verwendet, ist es sicher nicht schlecht zu wissen. So, das war jetzt mal so grob, wo die Eberesche druidisch gesehen eingeteilt wird. Wer mehr über das Druidentum und so weiter erfahren will und noch nicht unsere Folge mit der Birke gehört hat, kann das dort nachhören. Denn wir gehen jetzt mal auf die Eigenschaften ein, die diese, ja ich sage mal, Eberesche-Geborenen mit sich bringen. Sollen. Wenn Tommy das sollen immer. Aber Tommy, bis jetzt, was sagst du zu Eberesche?
Ich würde sagen, ein vielseitiger Baum, und ich mag ja so Stabilität und so geerdet sein. Das sind ja Eigenschaften, die ich sehr, sehr schätze. An Menschen und Bäumen.
Also auch botanisch gesehen eben mit diesen Erosionen und dass sie an Hänge das gut ausgleichen kann und so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin auch geologisch jetzt nicht so versiert.
Ich auch nicht. Was ich auch ganz cool und immer faszinierend finde, ist, wenn eine Frucht oder irgendwas zum Essen für die einen giftig ist und für die anderen aber zum Beispiel Grundnahrungsmittel ist.
Ja.
Das finde ich bei Pilzen schon so geil und das finde ich halt da auch cool. Also es ist so für uns ungenießbar bis giftig, aber halt für Vögel halt
wichtig.
Ja. Und sowas finde ich immer, ich würde sagen, das ist eine smarte Frucht.
Aber jetzt mal zu den Eigenschaften der Ebereschengeborenen. Das Zeichen der Eberesche gilt, wie schon zu Beginn erwähnt, für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 17. Februar. Und Menschen, die unter diesem Zeichen geboren sind, werden als geistig wach, unabhängig, leicht eigenwillig und sehr feinfühlig bezeichnet, vor allem für das, was so unausgesprochen im Raum liegt. Sie gelten allgemein als intelligent, scharfsinnig und intuitiv. Sie können sehr präzise unterscheiden, was stimmig ist und was nicht. Also sie haben ein gutes Gefühl für Kompositionen und also gerade so im kreativen Bereich. Und oft spüren sie aber auch Spannungen früher als andere, was so zwischenmenschliche Dynamiken betrifft.
Okay.
Sie haben ein sehr natürliches Gespür dafür, wo Grenzen gesetzt werden müssen.
Da haben wir sie.
Da haben wir sie, genau. Also das hat ihnen die Eberesche sozusagen in die Wiege gelegt.
Aber für sich selber. Also sie ziehen Grenzen für sich.
Bei anderen können sie das sehr gut als Außenstehende, so als eine beratende Funktion.
Ah, okay.
Bei sich selber, wenn sie es gut entwickelt haben, können sie es natürlich auch, wenn sie da nicht so viel Reflexion oder wie man es nennen will, betrieben haben, dann tun sie sich da eher schwer.
Also es sind die, die zu dir kommen und sagen, mach Schluss.
Genau, die können da sehr nüchtern, aber auch wirklich feinfühlig darauf reagieren und sehen ganz genau, vielleicht solltest du da deine Grenzen besser ziehen und abstecken, auch wenn sie das vielleicht bei sich selber jetzt nicht immer so sehen.
Aber ja, aber kenne ich Leute, die sich selber so schwer tun und dann für jeden und jede da sind und sich selber komplett aufgeben, aber auf der anderen Seite sehr gute Ratschläge, so wie du gesagt hast, geben können, wo die anderen Grenzen ziehen sollen. Das ist immer urabsurd.
Und jetzt kommen wir mal zu den Stärken, bevor wir uns weiter mit den Schwächen beschäftigen. Das wäre einerseits die geistige Präzision. Also sie denken sehr schnell, sehr tief und sehr ungewöhnlich. Sie erkennen Muster, Widersprüche und Zwischentöne, die anderen entgehen. Sie haben einen starken Schutzinstinkt, aber eben auch hier nicht immer für sich selbst, aber vor allem gegenüber anderen. Also sind sie oft in der Beschützerrolle, auch im Freundeskreis oder als Partner oder Partnerin, sind sie der oder diejenige, die dich beschützen. Sie haben eine starke Intuition und feine Wahrnehmung. Sie spüren früh, wie schon gesagt, wenn Stimmungen sich plötzlich verändern oder falsch werden oder wenn jemand nicht ehrlich ist. Und sie sind sehr selbstständig, was wiederum damit einhergeht, dass sie sehr viel geistige Freiheit brauchen und auch ihren eigenen Blick auf die Dinge haben. Sie folgen eher ungern blind der Masse. Das wiederum korreliert ja sehr lustig mit dem Sternzeichen Wassermann. Sie haben nicht den Drang, ständig zu überzeugen. Sie wissen oft ziemlich gut, was sie können.
Oh ja.
Und das ist eine coole Eigenschaft.
Verstehe.
Und das haben eigentlich alle Wassermänner an sich. Sie wissen, was sie können. Im Normalfall ist es eine ihrer Stärken.
Meinst du, okay.
Das meine ich, das ist eine ihrer Stärken. Die haben überhaupt nicht den Drang, was muss ich beweisen? Für wen?
Das ist sehr schön, aber das ist ja wieder diese Bodenständigkeit.
Und Grenzen.
Ja, voll dieses Geerdetsein. Warum gehe ich jetzt so ab auf das Thema? Mach weiter.
Kommen wir zu den Schwächen. Die Ebereschen-Menschen machen sehr viele emotionale Angelegenheiten mit sich selber aus. Sie wirken zwar immer sehr fröhlich und unbeschwert, aber innerlich kann das eher anders ausschauen. Und das passt auch zum Wassermann ein bisschen. Überanalyse, auch das passt zum Wassermann. Ihre Stärken im Erkennen kann nämlich kippen. Dann wird nämlich aus Intuition Misstrauen. und aus Präzision eher Kontrolle und aus Wachsamkeit Anspannung.
Ah ja, dann wird's mühsam.
Dann wird's mühsam, genau. Aber das ist eh oft so, oder? Wenn du eine gute Eigenschaft hast und die dann manchmal falsch kanalisierst oder die so sehr in den Fokus setzt, dann kann das eben auch kippen. Mhm. Distanz in Beziehungen. Sie brauchen angeblich oft Zeit, bis sie sich wirklich öffnen. Und das hat nichts mit Kälte zu tun, sondern eher, weil sie sehr genau prüfen, wem sie Vertrauen schenken. Und zwar das All-in-Vertrauen, sage ich jetzt mal.
Ja, und wahrscheinlich auch, für wen öffne ich meine Grenzen, oder?
Schön gesagt, ganz genau. Darum geht's. Sie haben Schwierigkeiten mit dem Chaos. Chaos kann sie innerlich mehr belasten, als sie nach außen hin zeigen. Und sie haben angeblich dieses Gefühl, anders zu sein. Mhm. Und das passt auch beim Wassermann, weil Wassermänner sind ja auch oft diese innovativen Leute und die Pioniere, also die haben ja auch immer das Gefühl, dass sie ein bisschen anders sind. Das passt auch hier zu der Eberesche. Sie haben halt oft das Gefühl, dass sie nicht in so eine Gruppenlogik reinpassen. Aber bis jetzt, sind sie dir sympathisch?
Extrem. Das sind lauter Eigenschaften, die ich eigentlich sehr schätze an Mitmenschen. Gerade dieses, sie nicht überschätzen, eigene Grenzen können, dann aber auch transparent und ehrlich dir Tipps geben, wenn du vielleicht deine eigenen Grenzen nicht so gut kennst. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, also ich kenne auch Menschen und habe auch Erfahrungen gemacht. Ich bin ja relativ outgoing und öffne meine Grenzen relativ schnell.
Zwilling am Anfang. Und oberflächlich.
Ja, voll. Ja. Aber ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum, also ich würde jetzt sagen, ich habe so drei, vier, fünf gute Freunde, aber ur viel Bekannte, meiner Definition nach. Ich glaube aber, dass viele Menschen glauben und dass sie mit mir befreundet sind.
Weißt du, was ich meine? Ja, das glaube ich, ja. Das ist wirklich sehr zwillingshaft, was du da gerade sagst, ja.
Und auch, dass die Menschen ganz schnell mir öffnen irgendwie, weil ich ihnen, glaube ich, das Gefühl gebe, und das ist aber überhaupt keine Taktik oder nicht böse gemeint oder so, dass ich, ja.
Das ist eigentlich was Schönes.
Ja, nein, es ist ja immer
wenn sich jemand sicher bei dir fühlt, um sich zu öffnen.
Voll, ja, absolut. Da kann ich mir halt im Gegensatz dazu vorstellen, dass eventuell ein bisschen, wenn jetzt zum Beispiel ich mit einer Eberesche zusammen wäre, was nach einem ganz komischen Spleen klingt, dass das nicht ganz so easy ist. Weil wenn jemand Nähe gar nicht zulässt und ich spüre, ich stoße da immer wieder an Grenzen, das kann mich dann eventuell deprimieren.
Mhm. Wobei das ist eher in der Anfangsphase, also nachher dann nicht mehr. Das kann nur am Anfang ein bisschen distanzierter wirken.
Okay. Aber sonst ein sehr, sehr, sehr sympathisches Zeichen.
Du kannst hier jetzt auch Bild 5 öffnen. Das ist jetzt nur nochmal, das habe ich nämlich gefunden und wollte ich dir und euch da draußen mitnehmen. Das ist nämlich so ein Ebereschenkreuz, wie man es auch anders machen kann.
Ja.
Hier mit dem roten Faden in so einem Muster.
Sehr kunstvoll.
Ja, genau. Und gerade sowas hat man auch eben bei Stellen und so angebracht. Weil die Eberesche jetzt wenig überraschend auch gegen schwarze Magie genutzt worden ist. Dann habe ich dir auch noch so ein paar mythische Überlieferungen mitgebracht, wo die Eberesche eine Rolle spielt. Nämlich der Zeitraum der Eberesche umfasst Imol, geschrieben wird es Imbolg mit B und C am Schluss, und kommt aus dem Altirischen und bedeutet sowas wie Rundumwaschung. Das ist ein keltisches Fest des frühen Frühlings, das traditionell um den 1. Februar gefeiert wird und gilt eben, wie die Übersetzung wahrscheinlich schon sagt, als eine Art Reinigungsfest. Imol ist eines der vier großen Jahreskreisfesten im Keltischen. Es gibt nämlich, oh Gott, ob ich das jetzt richtig ausspringe, das habe ich vergessen nachzusehen, ich probiere das jetzt mal. Imol ist eins, dann Beltane, das ist am 1. Mai, Lugnashta am 1. August und Samhain am 1. November, 31. Oktober, 1. November. Also das wären so diese vier großen Jahreskreisfeste der Kelten. Und dieses wiederum symbolisiert den Beginn des Frühlings und die Rückkehr des Lichts. Und hängt auch mit Brigid bzw. Birgit zusammen. Die steht für Feuer, Heilung, Poesie und Fruchtbarkeit. Klar, Frühling. Eine Art Lebenskraft, die Natur aus dem Winterschlaf holt oder weckt. Und Brigid symbolisiert mit der Eberesche, dass wahre Schutzkraft nicht in Mauern liegt, sondern im bewussten Öffnen und Schließen. Was du ja ein bisschen so angesprochen hast. Die Esche wird auch oft Thors Begegnung genannt. Das hängt damit zusammen, dass in der Edda, das ist so eine Sammlung von nordischen Göttern und Heldenliedern, auch da wird über die Eberesche berichtet. Und sie besagt, dass sie dem Donnergott Thor das Leben rettet. Thor nämlich, so heißt es, stürzte bei der Jagd in einen Fluss und bekam, als ihm das Wasser bis zum Hals stand, einen Ebereschenzweig zu fassen und konnte sich so aus diesem reißenden Strom retten. Und noch heute ist der Baum in Norwegen vor allem unter dem Namen Thorsbjörg, also eben Thors Begegnung, bekannt. Spannend. Witzig eigentlich, oder?
Ja, voll.
Das fand ich auch spannend. Man nimmt nämlich außerdem an, dass aus dieser Sage heraus in Deutschland die Eberesche zum Schutz vor Blitzen galt. Ah. Und dass sich das ein bisschen abgekupfert hat aus dieser Edda-Sage, wurde dann bei uns halt irgendwie, weil Donner, und wir haben ja auch Donnerstag, ist ja auch eigentlich auch Thorstag, daher kommt das.
Wirklich?
Hast du es nicht gewusst? Ja, Thor wurde dann irgendwann anscheinend bei uns mit Donner übersetzt. Und deswegen, wie gesagt, wurde bei uns die Eberesche galt dann als Schutzbaum
gegen Blitzen. Weil man noch nie überlegt, wie die Wochentage zu ihrem Namen kommen.
Die sind fast alle irgendwie aus diesen keltischen tatsächlich, ja. Weil Freitag ist ja Freya, die Göttin Freya. Also können wir uns mal beschäftigen, wenn wir damit fertig sind.
Urspannend.
Und in Deutschland hat man dafür Äste und Bären zu Grenzen gebunden und vielleicht auch in Österreich dann.
Weil voll. Stimmt, ich kenne das von Grenzen. Das von Grenzen, voll. Ich musste überlegen, wo ich das immer wieder sehe. Ja, ich gehe dem auf den Grund. Ich muss mit meiner Mama telefonieren.
Ah ja. Ja, vielleicht kann es sein, weil die Deutschland und Österreich, das kann schon sein, wenn die dort solche Grenze gebunden haben, dass das dann bei uns irgendwie auch rübergeschwappt ist. Und das hat man vor allem an die Fenster oder an die Dächer gehängt, weil es ja eben als Schutz vor Blitze galt. Und auch in der skandinavischen Überlieferung galt das Ebereschenholz teils als vorgeschriebenes Holz, auf den Runen für Weissagungen geritzt wurden. Auch sehr spannend. Was ja auch Sinn macht. Weil sie, die haben ja diese Runen, die wirfst du ja dann. Und die sind aus Holz. Wenn das dann ein Schutzbaum ist, wo diese Rune eingetragen ist, ist das natürlich auch sinnvoll.
Ich lasse das gerade nicht los. Mart, ganz kurz einmal. Wir machen jetzt ein Live-Experiment, okay?
Eventuell kommt hier eine Sprachnachricht von Tobis Mama bezüglich der Grenze mit Vogelbären bzw. Eberesche.
Mama, ganz eine absurde Frage. Und zwar, der Sebi und ich nehmen gerade Podcast auf und es geht um, es geht um die Vogelbeere. Und ich habe gesagt, also ich bilde mir ein, dass wir daheim irgendwo so Vogelbeerkränze oder irgendwas gehabt haben als Deko. Ja, ich weiß, das klingt gerade, wie wenn ich irgendwie auf was drauf wäre, aber haben wir irgendwie Vogelbeere gehabt, außer Schnaps. Pussy.
Hallo Thomas, du ja, wir haben immer einen Türkranz gehabt im Herbst, wo eine Vogelbeere dabei war. Also, tschüss, Baba.
Ja, und Tommy, damit war es das eigentlich auch schon wieder, alles, was es zur Eberesche so gibt. Du siehst, ist jetzt nicht so wie die Birke so fest in irgendwelchen Legenden verwebt, außer halt außer jetzt mit Thor und so. Aber ist trotzdem ein interessanter Baum, fand
ich. Sehr, voll. Sehr sympathisch.
Sehr sympathisch, ja. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den dazugehörigen Begleiter an.
Den Kranich.
Den Kranich. Das wäre Bild 6 bei dir. Das ist so ein Symbolbild. Mhm. Ich meine, ich glaube, jeder weiß, wie ein Kranich ausschaut, aber trotzdem, der Kranich gilt in vielen Kulturen als ein Vogel der Wachsamkeit, der Anmut und der Übergänge.
Ist denn nicht in der asiatischen Kultur
ganz wichtig? Ganz stark in Japan vor allem. Ja, das habe ich hier bewusst weggelassen, weil das den Rahmen ein bisschen sprengt und wir sind jetzt bei den Kelten.
Stimmt, Kung Fu und so oder Karate.
Ja, ja.
Karate.
Genau.
Da gibt es ja den Kranich immer. In Karate Kid.
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Bei Kung Fu Panda kommt es vor. Ja. Das weiß ich.
Stimmt, aber da kommt es auch vor. Ja, aber bei Karate Kid da.
Ah ja, na siehst du.
Wo der Meister dann auf diesem, am Strand, auf diesem Holzpflock den Kranich macht.
Ah, ja, ja, ja.
Und er gewinnt ja dann im dritten Teil, glaube ich, den finalen Kampf im Kranich.
Ah ja, na sehr gut. Die Erscheinung vom Kranich spielt schon ein bisschen auch mit der Symbolik, die er hat, weil wenn du dir so oft einen Kranich mal so vorstellst, auch bei dem Bild, das ist immer so im Schilf und sehr bewusst und die Bewegungen und fast lautlos. Auch Übergänge natürlich, weil es ist ein Tier, das in der Luft ist, das zwischen Wasser, Land hin und her wechseln kann und wirkt dadurch eigentlich wie ein Wesen, das nie ganz einem Element gehört, sondern mehreren.
Ist der Kranich nicht so ein bisschen der konservative Flamingo?
Habe ich noch nie so gesehen, aber ja, wenn du jetzt auf Erscheinung anspielst und auf... Ja,
der spießige Flamingo.
Der spießige Flamingo, ja, oder der gesättelte, der bodenständige. Weil Flamingos sind schon ein bisschen so extra.
Ja, crazy.
Ja, eben. Ja, also voll. Der ist over the top, der Flamingo, und der ist halt die bodenständigere Version dazu, was ja auch wieder zum Baum passt.
Ja.
In der irischen Überlieferung ist der Kranich deshalb jetzt nicht einfach nur ein schöner Vogel, sondern er gilt als Tier, das Grenzen erkennt und für Transformation und Verwandlung steht.
Weil er gefühlt überall unterwegs sein kann, oder wie?
Ja, genau, weil er eben zwischen Luft, Wasser, Erde hin und her wechseln kann und seine Bewegungen eben nicht willkürlich wirken, sondern es wirkt ja alles sehr anmutig, sehr, sehr bewusst. Und das kommen wir gleich dazu.
Flowy.
Und das ist jetzt nicht nur so bla bla, was ich da herrede. Das tue ich auch immer gern so Studien und so dazwischen reinstreuen, weil es gab eine Studie zur irischen Hagiographie. Hagiographie ist übrigens ein Bestandteil der frühmittelalterlichen irischen Literatur und Kirchengeschichte. Und hier wird auch betont, dass Kraniche sehr oft vorkommen. Was ja interessant ist, weil eben Kraniche verbindet man jetzt irgendwie so mit Japan gefühlt im ersten Moment. Aber eben auch in Irland haben die eine ganz starke Bedeutung. Teilweise sogar beinahe heilige Stellung. Und besonders eindrücklich zeigt sich das auch in der Geschichte der Crane Bag, also der Kranichtasche. Hast du davon schon mal gehört? Nein, im Zentrum dieser Erzählung steht Eife. Genau, Gott, dieser Name, das ist jetzt was wieder so nordisch. Eife Ingen Debel. Ja, das Eife Ingen D. Punkt. Ist eine Sagengestalt der irischen Mythologie. Das wäre jetzt ein Bild 7. Da kannst du dir den mal anschauen. Wirkt fast wie Jugendstil, wenn man so sieht.
Ja, stimmt. Ein sehr blasses Erscheinungsbild mit Krone und rotem Umhang.
Damit sie noch so griechische Götter finden, ja, schon sich vorstellen.
Ja, stimmt, ja.
So ein bisschen. Ja. Aber es ist ein schönes Bild.
Sehr.
Und eben hat irgendwie so Jugendstil-Vibes. Mhm. In der Kranich-Erzählung wird sie aus Eifersucht von einer Rivalin, da ging es um einen Mann natürlich, in einen Kranich verwandelt. Und dieser Bann soll dann 200 Jahre andauern. Sie ist dann 200 Jahre auch ein Kranich. Nach ihrem Tod wird die Geschichte relativ unheimlich, weil dann kommt Manama Maclear, ich glaube, das spreche ich richtig aus, einer der großen Gestalten der irischen Anderswelt, und der fertigt aus ihrer Haut einen Beutel an. Wow. Das ist dann diese sogenannte Crane Bag, der Kranichbeutel. Und die Crane Bag bzw. der Kranich steht auch hier für verborgenes Wissen, für diese Verwandlung, weil eben, wie gesagt, das wurde ja aus seiner Haut geschaffen. Das heißt, er hat sich ja dann von einem Kranich eben in ein Objekt bzw.
Das klingt furchtbar.
Es ist eine furchtbare Geschichte, aber es symbolisiert halt ganz viel.
Steht davor, ich würde von dir sterben oder ich stirb vor dir. Dreimal auf Holz klopfen, dass wir beide gemeinsam kriegen. Ah, und du hast einfach so einen Rucksack aus mir.
Ja, das ist grauslich. Das ist, erinnert mich an Jeepers Creepers, ja, ein bisschen. Aber wenn, für dich eher ein Schrumpfkopf aus dem.
Was?
Ja, dann kann ich mit einem Schlüssel anhängen oder sowas. So gibt es nicht bei der Addams Family oder so, der dann noch redet?
Das ist zwar extrem krank, aber ein bisschen cute.
Ja, eben, finde ich auch. Siehst du, das ist krank und ein bisschen cute. Deswegen passt es, glaube ich, zu mir. Der Kranich als Krafttier haben wir dann noch. Der Kranich ist jetzt nicht nur ein mythologisches Tier, sondern auch ein Totemtier. Auch wie die Eberesche ist er jetzt kein wilder Kampfgeist, sondern eher in Ruhe und Beobachtung liegt seine Stärke. Mhm. Und ich glaube, das wiederum spielt ein bisschen auf dieses Kung-Fu-Panda an. Es geht ja darum, den richtigen Moment zu erkennen, zuzuschlagen.
Stimmt,
und genau dafür steht der Kranich als Krafttier.
Ja, und das war halt in Karate Kid genau das Gleiche. Also der ist halt gestanden, und sagt, wann trittst du denn endlich zu? Der Gegner ist so herumgekreist um ihn und dann genau im richtigen Moment, bam, K.O.
Ja, siehst du, und genau das symbolisiert er auch als Krafttier.
Mich fällt es oft so an, wie gut diese Geschichten alles zusammenpassen.
Und wie weit sie andere Wahnsinn. Dinge beeinflussen, so wie bei dem Film jetzt oder in der japanischen
Crazy.
Kultur. Oder wie in Deutschland, wo aus dem Tor sein Ding dann plötzlich solche Ebereschen wiederum gemacht. Es ist interessant, wie viel so einzelne Legenden oder Auffassungen oder eben Geschehnisse, je nachdem, wirklich kulturell in unterschiedlichsten Ausprägungen sich dann irgendwie wiederfinden.
Ja, voll, urgeil. Millionen Menschen haben diesen Film gesehen und haben sie logischerweise mich eingeschlossen, nie gefragt, warum der Kranich Kranich heißt.
Oder warum er damit verbunden wird, mit dieser Kraft oder Symbolik, ja, voll. Also Menschen mit dieser Krafttier-Symbolik oder Menschen, die dieses Krafttier haben, wirken nach außen also manchmal eher ruhig und schon unbeteiligt fast. Aber innerlich sind sie sehr hellwach. Sie registrieren Feinheiten, Verschiebungen, Stimmungen.
Und schlagen zu, wenn es keiner mehr glaubt.
Genau, und das passt ja auch wieder zur Eberesche. Also deswegen, glaube ich, wurde sie auch mit diesem Begleiter gesehen. Ist ja auch lustig, dass man das irgendwie, ja, dass sich immer so ein passendes Tier findet.
Ja, dass er Vogel ist.
Im spirituellen und symbolischen Deutungen ist es eher ein Tier, das eben nicht vorschnell handelt, sondern wartet, prüft und dann, wie du richtig sagst, zuschlägt, wenn der Zeitpunkt passt. Welche Themen verbindet man mit dem Krafttier? Das ist so innere Sammlung ist ein Thema. Der Kranich soll dabei helfen, Reizüberflutungen zu kompensieren, Emotionen oder auch fremde Energien nicht aufzunehmen, sondern hier auch wieder eine Grenze zu setzen, und er soll Menschen zurück in die Mitte bringen. Auch hier, das erinnert ein bisschen an Kung Fu. Kranich ist so ein Übergangstier. Das heißt, er zeigt sich oft, wenn jetzt nicht dein persönliches Krafttier ist, kann er dir aber oft erscheinen in Lebensphasen, in denen etwas noch nicht ganz abgeschlossen ist, wo das Neue aber bereits spürbar ist. Das könnte dann auch so eine Botschaft sein mit, bald hast du es geschafft und das Neue kommt schon. Und das eigentlich war's.
Aber ich mag das Bild, das du gezeichnet hast, finde ich sehr, sehr sympathisch.
Ich fand das auch sehr spannend und vor allem, wie gesagt, ist es für mich immer interessant zu sehen, dass diese Paare funktionieren, blöd gesagt.
Stimmt, ja. Das haben wir wieder bei der Geschichte, das klingt immer so ein bisschen despektierlich, wie wir alles erfunden werden, das ist ein äußerst schmaler Grat, aber finde ich auch immer total interessant, wie dieser Connex offensichtlich ist. Ich bin gespannt, wir werden ja noch von 10 Bäumen sprechen.
Ja, 10 sind noch übrig. Also Bäume pflanzen.
Was ja, genau.
Irgendwas dazwischen.
Ich bin gespannt, ob das Thema Stabilität immer irgendeine Rolle spielt, weil für mich Bäume auch irgendwie so per Definition Stabilität, das eigentlich.
Ja, wegen dem Wurzeln.
Genau, mit sich bringen.
Ja, stimmt, als Symbol an sich.
Ja, genau. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie da auch differenziert wird.
Ja.
Ich habe das eben beim letzten Mal schon gesagt, mich holt das auf eine ganz komische Art und Weise viel mehr ab wie die Tierkreiszeichen. Und diese grenzüberschreitenden Verbindungen und Legenden finde ich halt urgeil. Sowas mag ich
ja,
halt
und
urgern.
Das, und man kommt auf so viele Sachen drauf, ebenso wie mit dem Thor und wie sich das dann weitergesetzt hat. Oder auch.
Weißt du, wie oft ich jetzt mit Thor und Donnerstag angeben werde?
Ja, sehr schön. Na, ihr da draußen dürft es natürlich auch gerne.
Nein, jetzt Spaß ohne. Ich finde das echt super, super interessant, warum Dinge so sind, wie sie sind.
Ja.
Und auf was für Geschichten und Mythen
und menschliche Eigenschaften auch damit einhergehen, die man sich irgendwie wieder da ableiten kann, ja. Und was mir bei solchen Sachen auch einfach bei der Recherche immer so taugt, ist, ich hätte ja nie gedacht, dass der Kranich wirklich irgendeine Rolle in Irland spielt.
Na, also voll.
Ich meine, das ist jetzt auch einfach, keine Ahnung, vielleicht,
vielleicht
natürlich gibt es so Kraniche. Aber wie gesagt, Kranich war für mich irgendwie immer asiatisch.
Apropos Tiere, haben wir uns jemals, wie soll man sagen, bekannt zu den Fehler, den ich gemacht habe.
Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau, das wollten wir aufheben für diese Folge. Bezug nehmen zur Folge mit der Birke eben. Danke, dass ihr uns aufgeklärt habt. Nämlich wirklich danke.
Ja.
Weil ich war davon so überzeugt, dass es richtig ist mit dem Rehkitz und allem. Aber ich weiß es jetzt, ich habe schon wieder vergessen. Ich werde jetzt schnell öffnen. Da gibt es einen Kommentar, das hat das gut zusammengefasst. Ihr habt einfach
behauptet, dass das Kind vom Hirsch ein Reh ist.
Ah, da, siehst du, hier ist es. Hirsche und Rehe sind nicht das Gleiche. Das männliche Rotwild ist der Hirsch. Das weibliche Rotwild ist die Hirschkuh. Das Jungtier des Rotwilds ist das Hirschkalb. Das männliche Rehwild ist der Rehbock. Das weibliche Rehwild, die Rehgeiß. Das Jungtier des Rehwildes ist das Rehkitz oder auch Bockkitz oder Geißkitz genannt. Danke, Mario. Wirklich danke für die, das ist nämlich echt gut zusammengefasst.
Ja,
und vor allem zum Schluss, Hirsch bleibt Hirsch, Reh bleibt Reh und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ich fand das mega, das Kommentar.
Cute. Ja, es ist super cute.
Und damit schließen wir die heutige Folge und blasen die Chakrakerze aus.
Du wirkst so, wie wenn du so kurz vorm Kippen bist.
Ja, ja.
In den absoluten Wahnsinn.
Ich glaube, ich bin auch manchmal echt kurz vorm Kippen. Zumindest habe ich das Gefühl.